gesagt am Anfang, Gott ist. Und was hat Gott vor? Was hat Gott, ein guter Gott, vor? Mit wem? Mit dir. Bekenn das über deinem Leben. Gott hat etwas Gutes mit mir vor. Glaubst du das? Das ist extrem wichtig, dass du das glaubst. Du sagst, Gott hat mit mir was Schlechtes vor. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Gott hat etwas Gutes mit mir vor. Und Gott hat etwas Gutes mit uns als Gemeinde vor. Davon bin ich sowas von überzeugt. Und Gott hat etwas Gutes mit dieser neuen Predigtreihe vor, die wir heute starten. Thema Nehemia, alttestamentliches Buch, unerschütterlich. Unerschütterlich. Es geht um das Thema Leiterschaft. Und wir leben in einer Zeit, die Leiter braucht, die unerschütterlich sind. Egal auf welchem Gebiet. Wenn wir mit Dorothea in die Landwirtschaft hineingucken, wenn wir in den Arztbereich gucken, wir werden mit Krankheiten zu tun haben in den nächsten Jahren, die wir noch nicht kennen. Wenn wir auf unsere Lehrer gucken, wenn wir auf unsere Schüler gucken, unerschütterlich. Menschen, die gerade gehen angesichts ihrer Herausforderungen und die Anforderungen ihres Lebens meistern. Diese Predigtreihe ist ein Ergebnis unserer Leitungsklausur im letzten November. Und wir haben den Eindruck, gerade auch jetzt, wo wir die Einsetzung von unseren neuen Leitern hier feiern, das passt so gut. Das passt so gut für diesen Zeitabschnitt, in dem wir jetzt gehen. Und ich möchte euch da heraus ermutigen, kommt, wenn irgend möglich, die nächsten Sonntage jedes Mal. Seid dabei, macht das zu einem hohen Termin. Wenn ihr nicht könnt, guckt euch die Livestreams an, die Streams aus dem Internet und nehmt auch die Vertiefungsfragen draußen mit. Redet in euren Hauskreisen dazu und das nochmal die Einladung verstärken von Jens. Wenn du noch keinen hast, wir würden dich so gerne, wir haben Platz gemacht für dich. Wir laden dich ein. Lies mit uns das Wort Gottes. Suche Gottes Willen mit uns über deinem Leben und mit unserem Leben gemeinsam und lass uns da gemeinsam wachsen. In der Predigtreihe geht es um Leiterschaftsprinzipien und jeder von uns leitet irgendwo. Ob du das weißt oder nicht, geh morgen früh auf den Schulhof deiner Kinder, beobachte 5 Minuten und du weißt, wer leitet. Ja? Ich glaube, dass Männer und Frauen, die diese Leitungsprinzipien aus dem Wort Gottes für ihr Leben verstehen, die werden nochmal anders leben. Die werden anders beten und die werden Gott auch nochmal anders erleben. Und ich glaube, Gott hat etwas Gutes auf dieser Leitungsebene für uns vor. Ja, dass sie merken, dass Gott wirklich Menschen dazu gebraucht, die einen Unterschied machen. Gestern Abend mit Friedhelm gefeiert, ein bisschen darüber geredet, was er Anfang dieses Jahres mit Gott so erlebt hat. Und wenn du auf diese Ebene kommst, wo du Verantwortung übernimmst, du weißt noch nicht, wie das geht und bist auch überfordert, aber hinterher guckst du zurück, ich möchte nicht mehr ohne. Das hat eine Dimension unserer Beziehung auch mit Gott, die ist intensiv. Und diese Leiterschaftsprinzipien kannst du anwenden auf deine Ehe, die kannst du anwenden auf deine Kindererziehung und die kannst du anwenden in der Firma, in der Politik, genauso wie in einem Hauskreis oder der Gemeindeleitung. Und ich glaube, es gibt wenige Dinge, die unsere Welt dringender braucht als Leiter, die ihren Mann oder ihre Frau stehen an dem Platz, wo Gott sie hingestellt haben, mit Leidenschaft und Aufrichtigkeit und Ausdauer. Und lasst uns beten, dass wir unseren Teil als FEG Lüneburg in dieser Zeit tun. Jeder von uns, alle Männer an Bord, alle Frauen an Bord. Das volle Erlösungspotenzial, was Gott in diese Gemeinde hineingesteckt hat und noch steckt, herausholen, damit Gott die Ehre bekommt und Menschen leben, das Leben entfalten, besser als es gerade tut. Ich glaube, dass Nehemia einer der größten Leiter war, die je gelebt haben. Und wir werden viel und können viel bei ihm lernen. Heute Morgen geht es nur um den Einstieg, da wo alle Leiterschaft beginnt, nämlich bei Betroffenheit. Und weil wir vorangeschritten sind, lasse ich den ersten Punkt gleich mal weg. Ja, die könnt ihr euch durchlesen von den Dings. Das sind mal so allgemeine Prinzipien, die ich an den Anfang stellen wollte. Wir steigen einfach steil ein in das Wort Gottes. Nehemia, du findest das, wenn du dich in der Bibel noch nicht so gut auskennst, im Alten Testament, kurz vor den Psalmen, kurz vor Hiob, so, da steht Nehemia. Und jetzt reisen wir zusammen mal in das Jahr 456 vor Christus. Wow, wolltest du immer schon mal, ne? 456 vor Christus. Und du fragst natürlich, wo geht's denn hin? Ja. ehrlich gesagt, die Historiker sind sich jetzt nicht ganz einig, ob wir im richtigen Jahr sind, aber ungefähr da. Wir suchen mal ein bisschen, wo der Nehemia sich rumtreibt. Ja? 130 Jahre vorher, 586, haben die Babylonier das Land Juda eingenommen und zerstört. Und ganz Juda weggeführt. Einfach weg von Juda nach Babylonien. Und über 70 Jahre hat Babylonien nun in Juda regiert. Dann sind die Perser gekommen und haben den Babyloniern eins auf die Nase gegeben. König Kyros hat mit seiner Armee die Babylonier besiegt und hat dann den Israeliten, die ja noch in Babylon oder jetzt Persien lebten, dem heutigen Irak, erlaubt, ihr könnt zurück. Und dann haben sich die ersten 50.000 Flüchtlinge zurückgemacht in einer Bewegung in ihr Land, das jetzt von anderen besetzt war. Und die waren ja nicht nur begeistert über diese Flüchtlingsbewegung. Ja? Nachbarvölker fanden das jetzt auch gar nicht gut und das haben sie auch verhindert. Und dann ist dieser Aufbruch von diesem Land, 20 Jahre hat sich das hingezogen. Und in das Jahr, wo wir uns jetzt einblenden, haben sie jetzt schon 20 Jahre versucht, den Tempel aufzubauen, aber es war in Stocken geraten. Und die Stadtmauer gab es auch nicht. Ja? Und das Volk hat sich in dieser Zeit tendenziell wieder von Gott abgewendet. Wenn keine Leiter da sind, wenn Probleme nicht angegangen werden und wenn Menschen in Problemen feststecken bleiben, wirkt das auch auf die Gottesbeziehung aus. Das kannst du auf dein eigenes Leben übertragen. Wenn du die Probleme in deinem Leben nicht angehst und nicht geregelt und immer wieder betest und nichts passiert, dann wirkt sich das auf deine Gottesbeziehung aus. Und auf dieses Volk hat es sich auch ausgewirkt. Und jetzt haben sie Gott wieder nicht angebetet. In der Zwischenzeit ist jetzt ein anderer König in Persien an die Macht gekommen, der heißt Artaxerxes. Und unter dessen Namen landen wir jetzt in der Geschichte, Nehemia 1. Da heißt es, dies ist der Bericht von Nehemia, des Sohnes Hachaljas. Frage, was sagt uns das? Dies ist der Bericht. Die Geschichte hat tatsächlich stattgefunden. Das ist ein Lebensbericht. Ja, es ist eine Art Biografie. Und wenn du den heute an einem Kiosk kaufen könntest, wäre das ein Top-Bestseller. Dann würde sich jeder aus der Hand reißen. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes, da ist er, von Persien im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Also Nehemia schreibt hier, ich war dort und dort. Gibt uns ein Datum. Ja, das hat stattgefunden in Raum und Zeit, Monat Kislev, ist ungefähr im November, Dezember. Und der Ort wird auch genannt Susa, es war nicht die Hauptstadt von Persien, es war die Winterresidenz. Ja? Und was passiert dort? Geschichte, wie sie heute Mittag beim Kaffee passieren kann. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, also die Verwandtschaft kommt zu Besuch, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Und ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Kurze Frage nochmal, also wer ist dieser Typ, der Nehemia? Nehemia ist ein Ausländer, ein Flüchtling, der sich hochgearbeitet hat bis zum Mundschenk des Königs. Er hat es geschafft, am Königshof zu arbeiten, dort in Susa, und ist in eine Position gekommen als Flüchtling, die extrem vertrauensvoll war. Und das sage ich all unseren Freunden aus den Nationen, denkt nicht klein, Gott hat was Gutes mit dir vor. Und wir brauchen euch. Ja? Es war da auch so und mal gucken. So, was ist ein Mundschenk? Muss man erstmal erklären, was ist ein Mundschenk? Nun, die meiste Zeit ist das ein Traumjob. Die meiste Zeit. Es gibt so einige Ausnahmen, aber ja, du kannst den besten Wein trinken, das beste Essen und du bist permanent in der Nähe des Königs. Das Problem ist eben nur, die einfachste Form, um einen König in der damaligen Zeit umzubringen, war, indem man sein Essen und Trinken vergiftete und dann warst du das Opfer, aber Berufsrisiko. Passiert ja auch ab und zu. Ja, jetzt kannst du mal überlegen, wenn du König wärst, welche Qualitäten müsste die Person mitbringen, die dein Essen vorkostet? Was müsste es für ein Typ sein, die ständig in deiner Nähe ist? Ja? Wen würdest du nehmen? Schlaue Könige identifizierten die vertrauenswürdigste Person in ihrem Security-Team und positionierten die 24/7 in ihrer Nähe. Und Nehemia muss von daher gebildet gewesen sein. Er muss einen guten Anstand besessen haben. Der hat nicht gerülpst. Ja? Hat gute Umgangsformen, Leiterschaftsqualitäten, weil der hatte eine Menge andere Mitarbeiter unter sich, für die er verantwortlich war. Der hat das nicht alleine gemacht. Er hat Zugang zur Küche gehabt und musste auch was sagen. Er hatte Autorität. Der konnte nicht nur kosten und wurde fett, sondern der musste dafür sorgen, dass es läuft. Also eine Person, der man sich anvertrauen konnte, mit der man auch mal reden konnte, die auch verschwiegen war, ein weiser Ratgeber, kein Schwätzer. Und eine Person, die ich absolut vertrauen kann. Und das war Nehemia. Nur von dieser Position, sage ich so. Der König wusste, was er an ihm hatte. Und wenn man sich mal in die Situation von Nehemia versetzt und versucht, sich einzufühlen, dann denke ich, dem Nehemia ist es top ergangen am Königshof, oder? Das ist top los unter den Flüchtlingen. Im Vergleich zu anderen, gute Klamotten, Wein ohne Ende, auch Weißwein, ja? Essen in bester Qualität, Frau weiß ich nicht so genau, lese ich nichts davon im Text, scheinbar nicht. Aber irgendwie ist es ihm trotzdem gut gegangen. Und er hatte große Nähe zum König. Das heißt, er hatte alles, was das Herz begehrt. Und da taucht nun die Verwandtschaft auf, der Bruder. Im Gefolge viele andere Männer aus Juda, die hatten sicher andere Kleidung und die rochen sicher anders als Nehemia. Ich habe mir das vorgestellt in der Vorbereitung, wie Ali Baba und die 40 Räuber kommen an den Königshof. So stelle ich mir das einfach mal vor. Wie stellst du dir diese Geschichte vor? Völlig ausgehungert und die gucken da, kriegen größere Augen und ja, Nehemia, ich bin peinlich. Hat sicher einen großen Empfang gemacht. Auf jeden Fall haben sie miteinander gesprochen, in welchem Kontext auch immer. Und jetzt, was jetzt passiert, das kann man so schnell überlesen. Und das kann man in den verschiedenen Begegnungen, die wir so haben im Alltag, auch so schnell übergehen. Es heißt, da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Der Nehemia hat einfach eine Frage gestellt, die wir auch immer wieder stellen. Wie geht es dir? Erzähl mir mehr. Ja, und dann hat er das gehört. Er hat es ernst gemeint. Wie geht es dir? Ich hoffe, wir stellen diese Frage noch ernst. Nicht als Floskel. Dass wir richtig hinhören. Und wir merken, ich merke das in meinem Hauskreis, donnerstags morgens 6:30, du bist eingeladen, wir haben noch Platz für drei Leute, dass es anstrengend ist, einer Gruppe von 7, 8 Leuten zuzuhören, über eine halbe Stunde oder 40 Minuten und jedes Mal die Frage, wie geht es dir wirklich? Und nicht reinzuquatschen. Das nicht zu bewerten, wie es dem geht. Sondern wirklich Anteil zu nehmen, aktiv zuzuhören und einzufühlen, was der jetzt wirklich meint. Kannst du das mitfühlen? Ja, wie geht es dir? Nehemia hat es gefragt, wie geht es den Juden, den Überlebenden, die nicht verschleppt wurden? Wirklich, hat sich wirklich interessiert. Der wollte wissen, wie es den Leuten in seiner Heimat geht. Man könnte diese Frage überlesen, weil eigentlich hat der Nehemia gar keinen Grund, diese Frage zu stellen. Du bist beim Hof des Königs, hast Einfluss, du hast eine super Position. Die wichtigste Frage, die du stellst, ist, was gibt es heute zu essen? Ja, guckst in die Küche, hast doch das Recht, kannst dem Koch sagen, nee, das mag ich nicht. Das sind doch mal wichtige Fragen, oder? Was gibt es heute zu essen? Aber er stellt, wie geht's denen? Und er ist echt interessiert. Und Leiterschaft beginnt hier. Leiterschaft beginnt hier. Und die Antwort kommt postwendend. Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not, man beschimpft sie. Versuch mal, so gut wie du kannst, wiederzugeben innerlich, was du da liest. Sie leiden Not, man beschimpft sie. Was heißt das? Diese Menschen waren bedrängt, angefochten, litten Schande, Mobbing, wurden immer wieder von ihren Feinden gedemütigt, beschimpft, erniedrigt, ausgenutzt, keine Ehre, kein Schutz. Man bestahl sie, raubte ihnen das Essen, demütigte sie. Immer wenn sie was hatten, kamen die Feinde, nahmen sie es weg, weil sie schutzlos waren, haben sie ausgelacht. Jeder konnte über sie sagen, was er wollte, sie hatten kein Recht. Ihr könnt euch denken, was das mit dem Selbstwert dieser Personen in diesem Land gemacht hat. Und mit ihrer Energie und Kraft eine Stadt wieder aufzubauen. Über 20 Jahre. Und sie berichten weiter. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Lest es mal. Fühlt euch ein. Von der Stadtmauer sind nur noch Trümmer übrig. Blendet mal die Bilder aus Aleppo ein. Aus Syrien, ja. Da gab es nichts mehr, was nach Leben aussah. Riecht das mal. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Wie riecht es hier? Verbrannt. Holz gesplittert. Wo sind die Kinder, die hier rumspielen? Welche Klamotten tragen die Kinder? Wo spielen die Kinder? Wo sind die Spielplätze der Kinder? Wo ist das Krankenhaus? Es gibt keine Tür, die du zumachen kannst, wo du dich zurückziehen kannst und mal einen Schutz hast. Nur Säcke vor den Türen, weil es kein Holz gab und keine LKWs, die dieses Holz transportiert haben. Und wenn du das Holz genommen hättest, hätten sie protestiert. Das gehört dir nicht. Du musst bezahlen. Wie soll ich das? Seh zu, wie du das kriegst. Bestimmt haben seine Brüder und die Gefährten dem Nehemia auch erzählt, dass es den Menschen dort nicht äußerlich geht, sondern was macht das mit dir innerlich, in so einer Situation zu leben? Mit solchen Zuständen schwindet ja Hoffnung, Würde, Selbstvertrauen. Dass die Menschen ihre Hoffnung auf Gott aufgeben und ihre Gebete versiegen. Dass Gott keine Bedeutung mehr hat in ihrem Leben, weil sie ihn nicht mehr wahrnehmen. So bekommt der Nehemia in dieser ganz anderen Welt diese notvollen Informationen über seine Landsleute. Spannend. Und ich habe mich gefragt, was macht der Nehemia mit diesen Informationen? Gehen wir mal in den Werkzeugkasten, was könnte man denn mit den Informationen machen? Ja, es könnte so machen wie viele andere, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich schmecke nichts, ich sage auch nichts, die drei Affen. Aber Nehemia ist kein Affe. Er hätte den Bruder verantwortlich machen können. Ja, warum machst du denn nichts 20 Jahre? Nein, macht er auch nicht. Nehemia macht Folgendes. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Kennst du das? Hinsetzen, weinen. Kriegst einen Anruf, es klingelt, am anderen Ende sagt jemand, du Markus, sitzt du oder stehst du? Ich muss dir etwas mitteilen. Und weißt du, was jetzt kommt, ist keine Einladung zu einer Party. Ja. Der Nehemia setzt sich hin, weil die Nachricht ihm den Boden unter den Füßen weggerissen hat, weil er so ergriffen ist von der Not, die ihm dort entgegenkommt und die erschüttert ihn. Es heißt, er setzt sich und er weint über diesen einen Wort. Nehemia weint, steckt so viel über diesen Mann. Normalerweise weinen Männer ja nicht, ja. Er ist Ausländer im fremden Land, hatte viel Gründe gehabt, sein Herz zu verschließen, hartes Herz zu haben. Dann bekommt er diese Nachricht und sein Herz hat er bearbeitet und es ist weich und er kann mitfühlen, mitempfinden, mitleiden. Und daran merkst du den Herzenszustand immer wieder auch. Ist dein Herz weich, kannst du mitleiden. Wiebke hat vor 3 Wochen eine tolle Predigt gehalten, oder 4 Wochen, über das Herz, das verstockte Herz. Nehemia hat ein weiches Herz und das konnte mitempfinden. Daraus heißt es, ich trauerte tagelang. Das nächste Mal wird Joschi sicher oder das übernächste Mal darauf eingehen, was das bedeutet. Auf der Arbeitssituation, wo er ist, war eigentlich immer gute Laune angesagt. Hier steht tagelang trauern. Gute Laune ist im Vergangen, all der Luxus, all der Pomp zählt nicht mehr. Du bist betroffen. Dann heißt es, als Mundschenk, stopp. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Fasten als Ausdruck, links und rechts ist mir nichts mehr wichtig. Ich muss mich fokussieren, ich muss Gott suchen, ich brauche wieder Grund unter den Füßen, ich muss mich ausrichten. Darf ich dich fragen, hat es das schon mal gegeben in deinem Leben, dass du so betroffen warst von einer Situation, dass du weinen musstest, aufgehört hast zu essen und tagelang hat es sich umgedreht, als ein Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Und er geht nicht in die Depression. Der Ort für Trauer und Bewegtsein ist die Gegenwart Gottes, sonst geht's in die Depression. Und wo gehst du hin? Und wenn du Jesus nicht kennst, lade ich dich ein, da ist ein Gott des Himmels, der möchte mit dir deine Not teilen. Und Nehemia geht zu dem. Er betet. Er muss mit jemandem mal reden und die beste Adresse ist Gott, der Gott des Himmels. Er fleht den Gott des Himmels an, hört er diese Innigkeit, diesen Schmerz. Kurze Zusammenfassung, was wir schon gehört haben. Josef, sage ich schon, Nehemia informiert sich und er identifiziert sich in dieser Reihenfolge. Und so beginnt Leiterschaft. Wenn du Leiter bist und kein Interesse hast an nichts, kannst du nicht leiten. Was sollst du leiten? Und wenn du nicht informiert bist, dann leitest du falsch. Und wenn du nicht identifiziert, dann leitest du von oben runter. Diese drei Wörter. Interesse, Information, Identifikation. Und Identifikation bei Nehemia heißt nicht, komm, wir schicken denen mal ein paar Spenden hin. Ja, damit wir hier wieder gutes Gewissen haben. Er setzt sich hin, er weint, er trauert, er betet und fastet und fleht. Ihr Lieben, dieses Bild von den vier neuen Leitern, die wir heute Morgen eingesetzt haben, das ist so ein schönes Bild. Aber es wäre fatal, wenn die Gemeinde damit das Signal aufnehmen würde, ja, wir haben ja jetzt hier Leute, die sich drum kümmern. Das würde sowas von nach hinten, die bezahlen wir sogar, einige davon. Sollen die doch den Job machen? Nee, das wäre gefährlich. Die sind dafür nur angestellt, damit wir noch mehr tun können. Und Folgendes hat er dann gebetet. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Da ist so viel drin in dem Satz. Nehemia richtet seinen Blick weg von der Not, von der aktuellen Situation und hin auf den lebendigen Gott. Die vergisst er nicht, die Not, aber er guckt erstmal zu Gott hin. Nehemia kannte nicht nur den einflussreichsten König dieser Erde der damaligen Zeit, Artaxerxes. Nehemia kannte den Gott des Universums persönlich, der das alles gemacht hat. Und mit dem war er mindestens genauso vertraut wie mit Artaxerxes. Vielleicht denkst du, ich kenne ja keinen einflussreichen Mann. Ja, kennst du den König aller Könige? Sprichst du mit ihm? Und glaubst du, dass dieser einen Unterschied machen kann? Ja. Und dann hast du diesen vertrauten Umgang mit ihm. Und was betet er? Was betet er? Ich finde das so, ja. Was betet er zu Gott? Verschließe deine Augen nicht. Verschließe deine Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Wer ist er? Der Herr. Wessen Herr? Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Er erinnert sich, Gott, du hast doch einen Bund mit uns geschlossen. Wir sind doch dein Volk und du bist der Herr. Und er bringt ihn auch in die Position. Du bist der Leiter. Du bist der Leiter. Du hast die Verantwortung, wie wir das eben gesungen haben. Du bist der Herr. Du hast die Macht. Hör mir bitte zu, verschließ deine Ohren nicht. Und was jetzt kommt, ist für mich eigentlich so in dieser Predigtvorbereitung die eigentliche Entdeckung gewesen. Nehemia betet, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Hallo, was steht da? Nehemia hätte beten können, Herr, ich bekenne dir, die da hinten, die kriegen es nicht gebacken. Kannst du da mal eingreifen? So ein charismatisches Übergebet, ja? So. Herr, Gott der Nation, mach mal. Ich bleibe völlig kalt außen vor und... Nee. Er identifiziert sich. Wir, unser Volk, haben uns von dir abgewandt. Wir haben ein Problem. Nicht die haben ein Problem. Das ist Identifikation, wie sie Leiter brauchen. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Ihr Lieben, Identifikation macht aus einem Ihr ein Wir. Identifikation macht aus einem Ihr ein Wir. Das ist Identifikation. Ich interessiere mich nicht nur über dich, ich informiere mich nicht nur über dich, sondern ich identifiziere mich mit dir. Nehemia geht ein in die Geschichte als ein Mann, der die Mauer in Jerusalem in kürzester Zeit aufgebaut hat und einen Turnaround für ein Volk herbeigeführt hat. Und das zeigt das Ausmaß seiner Leiterschaftsqualität. Aber angefangen hat es nicht mit einer Vision, angefangen hat es nicht mit einem Plan, angefangen hat es nicht mit Geld und keine Ahnung was. Angefangen hat es, dass ein Mann eine Frage gestellt hat, wie geht es dir? Und das, was er dann empfangen hat, war so und das war seine Berufung. Und dort beginnen die eigentlich, vor jeder großen Vision, vor jedem großen Plan kommt eine Betroffenheit, dass es irgendeine Not, eine Last gibt, da wo Gott zu dir redet, die dich so bewegt. Und das ist total unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass alle die gleiche Not betroffen sein müssen. Das ist so individuell, wie wir sind. Du siehst einen Blick von Gottes Welt und plötzlich merkst du die Betroffenheit von Gott. Kann es sein, dass der Schmerz, den Nehemia findet, plötzlich einfach nur ein Einblick ist in den Schmerz Gottes über sein Volk? Und Gott will was tun durch sein Volk und er wartet, bis jemand sagt, da muss ich doch was ändern. Und er sagt, genau. Und jetzt kommst du ins Spiel. Kann es sein, dass Gott so handelt? Kann es sein, dass diese Nöte der Welt, wo wir Gott für anklagen, er nur darauf wartet, dass jemand sagt, hier bin ich, sende mich. Und er wartet auf dich. Und welchen Teil von Gottes Not für diese Welt hast du, wo dein Herz drüber zerbrochen ist? Und das sind die Berufungsstunden. Und da kannst du nicht mehr stehen. Da musst du dich hinsetzen. Und das bewegt dich tagelang, dass du gehst. Das kann doch nicht sein. Neben mir ist es um Gottes Sache gegangen und den Menschen. Und der Chef fängt da immer mit einer Last an. Und meine Frage, das ist die Hauptfrage heute Morgen, ist, mit welcher Last gehst du schwanger? Welcher Not? Du musst jetzt nicht total emotional ergriffen sein, du darfst aber etwas, was dich bewegt, etwas, wenn du nachts drüber, wo du manchmal drüber nachdenkst in der Nacht. Gibt es etwas, was dich in deinem Leben auf die Knie bringt und du sagst, du Gott des Himmels, das darf so nicht weitergehen? Und da Verzweiflung gehört im Leben eines Christen, der vor Gott steht, dazu. Manchmal, nicht immer. Wir feiern und wir freuen uns an der Erlösung. Und versteht ihr, wir sind nicht ständig weinende Leute, nicht ein falsches Bild. Aber wenn wir das ausblenden. Das steht nicht einfach nur so, sondern das hat etwas zutiefst mit einer inneren Einstellung zu tun. Denn Nehemia war betroffen. Ja. Stellt sich Gott zur Verfügung. Ich habe die letzten 3 Monate so intensiv erlebt. Es war so eine wertvolle Zeit für mein Leben. Ich bin so dankbar dafür.
3 Monate Gott gesucht und gefragt, Herr, wenn ich 10 Jahre hier bleiben dürfte oder sollte oder whatever, wenn ich gesund bleibe, wenn das alles gut geht, kann ja auch alles anders kommen. Ist ja egal. Was ist das, wofür du mich hier eigentlich leben lässt? Was soll sich dann verändern? Hast du was für mich? Hast du was für uns? Hey, welche Trümmer dieser Welt bereiten dir Not? Und nicht, ich meine jetzt nicht, dass uns alle Nöte dieser Welt, da ist keinem geholfen, wenn jeder alle Nöte dieser Welt aufzählt oder nur noch drüber weint. Darum geht es nicht, sondern die Not, die, das ist deine Last. Wir leben hier in Deutschland, in Lüneburg, in königlichen Umständen. Wir gehören in Deutschland zu den 5% der reichsten Menschen dieser Erde. Wir haben Essen, wir haben Trinken, trinken den besten Wein der Welt, haben das beste Bier. Bin ich von überzeugt. Oder? Ja? Wir haben das beste Brot der ganzen Welt. Wir haben Zugang zu Bildung. Wir haben einen Rechtsstaat. Was das bedeutet, wurde mir diese Woche bei der Gerichtsverhandlung von einem unserer Freunde aus den Nationen deutlich. Wir haben mit unserem Pass können wir in fast alle Länder dieser Erde fliegen. Wir haben Zugang zu Ärzten und Medizin. Wir haben eine finanzielle Grundversorgung für jeden. Wir dürfen in unseren Glauben in Freiheit ausleben. Aber bewegt uns noch irgendeine geistliche Not von Menschen, mit denen wir zusammenleben? Ja? Und das ist einfach eine der größten Gefahren. Ich habe mich mit vielen Leitern in Deutschland, Holland, Schweiz getroffen, mit ihnen darüber geredet, über das Reich Gottes in Deutschland. Und eine der größten Not, die sie identifizieren, ist Gleichgültigkeit. Wir betrinken uns und jammern auf Weltmeisterniveau an unserem und merken es nicht. Lasst uns mal einen Moment darüber nachdenken, was sind die Trümmerhaufen unserer Stadt oder unseres Landes? Was sind die zerbrochenen Tore Deutschlands? 65 Millionen Menschen leben weltweit auf der Flucht. In Deutschland leben rund 10 Millionen Ausländer. Davon sind etwa mehr als die Hälfte Flüchtlinge. Bewegt uns das? Sicher sind wir heute woanders als 2015. Ja? Das hat mich so bewegt, diese Woche, als wir in dieser Gerichtsverhandlung waren wir mit 15 Leuten aus dieser Gemeinde und haben einfach da gesessen und bezeugt, dass dieser unser Bruder ist. Und das haben wir, weil Mike unter anderem 3 Jahre jetzt diesen Hauskreis macht und mit dazu gesorgt hat. Er hat sein Herz 2015 für diese Not brechen lassen, ist aus seinem Hauskreis rausgegangen, hat einen eigenen Hauskreis gegründet und diesen Raum geschaffen. Das ist ein kleiner Anteil an der weltweiten Not. Wir müssen nicht alles lösen, aber einen Anteil geben. Derzeit leben rund 815 Millionen Menschen auf dieser Erde an Hunger. Und ich werde diesen Satz von Jesus nicht los. Gebt ihr ihnen zu essen. Nicht weniger schlimm, die geistliche Hungersnot. Vor 3 Jahren ist ein Gemeindemitglied von uns, Katrin Waschk, aufgrund ihres Eifers fürs Evangelium, von Eifersucht und wegen ihrem Glauben an Jesus, von einem Jesiden umgebracht worden, wegen ihrem Glauben. In unserer Stadt leben 1.000 bis 2.000 Jesiden. In Deutschland leben 200.000 Jesiden. Die Jesiden sind eine der unerreichtesten Volksgruppen weltweit. Bewegt uns ihr Erbe. Vor 2 Jahren hat eine Frau in unserer Gemeinde eine Arbeit unter Prostituierten begonnen. Und seitdem haben wir diese Arbeit unter Prostituierten. Und es ist so gut, dass wir sie haben. Wir haben Menschen, die sich einsetzen in der Drogenreha. Versteht ihr? Und das möchte ich jetzt nicht sagen, alle müssen da irgendwas tun. Nein, ich will einfach nur Ausdruck geben, das Herz Gottes ist so, so breit. Und du musst dein Herz Gottes finden. Gottesdienstzahlen unserer Stadt sind horrend. Weniger als 5% der Einwohner Lüneburgs besuchen einen Gottesdienst. Und ich glaube, das bin ich schon sehr positiv bei 5%. Wir sollen Menschen Jesus finden, wenn sie das Evangelium nicht hören. Ich habe einen ganzen Nachmittag in meinem Urlaub am Bodensee damit verbracht, dass ich auf meine Liste die Zahl geschrieben habe. Herr, was für eine Zahl soll ich aufschreiben, für die ich bete für die nächsten 10 Jahre, die wir als FEG Lüneburg erreichen? Für wen wollen wir Verantwortung übernehmen? Was würdest du schreiben? 80.000 leben in Lüneburg, plus Landkreis sind es noch ein paar mehr. 80.000. Und in 10 Jahren, wenn Gott Segen schenkt, Ja, wofür wollen wir beten? Das macht einen Unterschied, ob wir beten, naja, lass es doch 10 sein. Das bewegt mich. Mich hat es zutiefst betroffen. Ich bin dann bei 1% gelandet. Herr, wenn ich gehen sollte, wenn wir 1% von Lüneburg in unserer Gemeinde hätten, dann habe ich gleich gebetet und gib den Matthäusgemeinde 2% und der Baptisten 5%, ja, und den Landeskirchen 10%. Herr, habe ich gar kein Problem mit. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das bete oder ob ich bete, Herr, gib uns noch 10 mehr. Geht es ja um mich, um mir, um meiner. Nee, da ist so eine Not da draußen. Nehemia hat sich interessiert, er hat sich informiert, er hat sich identifiziert. Bernd Shaw sagt, dass die größte Sünde, die wir gegenüber unseren Mitmenschen haben, begehen können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist absolute Unmenschlichkeit. Lieben, ich stresse euch heute Morgen ein bisschen, mache ein bisschen Terror hier. Ich möchte euch nicht überfordern in der Form, alle Nöte dieser Welt. Du brauchst Zeit vor Gott, um zu klären, das ist meine Not. Keiner ist ja der Retter, das hat Sarah eben so gut gesagt. Und wir Männer sind schon lange nicht. Aber Anteil nehmen, das Herz zerbrechen lassen. Ich glaube, wenn wir Sarah berufen, dann ist ihr Herz zerbrochen ein Stück weit, nur ein Stück weit. Dass Menschen, Mitarbeiter hineinfinden, noch besser in das, was Gott vorhat. Deshalb macht sie Coaching. Deshalb macht sie Ehearbeit. Fred will sich einsetzen für Leiter. Er wartet darauf, dass er nächstes Jahr in Rente geht, weil er es nicht abwarten kann, noch mehr Zeit fürs Reich Gottes einzusetzen. Das ist doch mal eine Perspektive für die Rente. Ich finde das so genial. Versteht ihr so? Dass jeder den Teil, für den er berufen ist und nicht mehr. Was bewegt dich so stark, dass du auf den Knien bist? Einige von uns hatten das mal. Es gab Phasen in deinem Leben, da hast du gebrannt, da hast du dich eingesetzt. Vielleicht bist du auch aus eigener Kraft losgelaufen und jetzt bist du abgestumpft, enttäuscht, resigniert, sitzt da und denkst, ja, jetzt mach da wieder. Ich lade dich heute Morgen ein. Bring Jesus deine Wunden, bring Jesus deine Enttäuschung, deine Überforderung und komm neu aufs Spielfeld. Einige folgen falschen Nöten oder einige von uns folgen zu vielen Nöten und du überforderst dich ständig selbst. Nimm Coaching in Anspruch und kläre das, was ist die Top-Not und lass das andere auch sein, nicht zu viel. Andere folgen abgestandenen Nöten. Irgendwelchen Nöten, die sie irgendwann mal berührt haben und irgendwie berührt sie das gar nicht mehr, aber sie kommen da nicht mehr raus und sie machen das einfach nur, weil sie es vor 10 Jahren mal gemacht haben. Das war so spannend in meiner Zeit jetzt hier, wo ich neu gesucht habe, ja, wofür bin ich jetzt eigentlich da als ganzer Pastor? Geht es jetzt einfach nur dafür da, dass ich jetzt nicht mehr nach Uelzen fahre oder was? Das ist sowas Lebendiges und das wünsche ich jedem von euch auch. Andere folgen vagen Nöten. Da ist deine Not, aber es ist nicht geklärt. Und seit Jahren hast du so ein großes Wort, aber du bist zu wenig informiert. Dann nimm dir Zeit für Information. Ihr Lieben, die Jugendämter unserer Stadt rufen bei uns an, weil sie die Kinder nicht unterbringen, die sie haben, die Heimkinder bräuchten. Wir haben Nöte hier. So viele. Einige sind tatkräftig in der Arbeit, haben ihr Herz brechen lassen und sind begeistert über dem, was Gott tut. Mach weiter, mach weiter. Es gibt nichts Schöneres. Ich möchte kurz innehalten und beten. Jesus, mach uns einfach betroffen. Du weißt, wie begrenzt wir sind und ich habe ja jetzt nur mal so einen kleinen Einblick in verschiedene Nöte gegeben und hier sind noch viel, viel mehr. Es tut mir leid, es tut uns leid, unser Volk dich nicht will, deine Geschöpfe. Wir haben gesündigt, lieber Herr, das bekennt nicht nur Nehemia, sondern wir als dein Volk lehnen dich ab. Da ist Gleichgültigkeit, Herr, es tut uns leid. Wo wir Deutsche dir gegenüber arrogant geworden sind und nichts gelernt haben aus der Geschichte. So
tut uns leid, wo wir das Gefühl haben, wir können alles selber machen. Wir brauchen dich nicht. Wir haben das selbst im Griff. Einfach nicht richtig, Jesus. Schenke du uns als Gemeinde immer wieder so eine Umkehr zu dir hin, zu dem lebendigen Gott. Und rede, rede. Gib uns die Informationen, die du längst hast, lieber Herr. Gib uns deine Betroffenheit, mach unsere Herzen weich. Wir beten für diejenigen, die einmal gebrannt haben, hier in unserer Gruppe, die sich verbrannt haben, die ausgebrannt sind, verletzt, enttäuscht von dir, von anderen, dass du neu belebst, dass du sie zurückholst. Wir brauchen jede Frau, jeden Mann für das Reich Gottes. Herr, wir beten für die, die vage sind. Seit Jahren gehen sie mit etwas schwanger, aber sie haben keine Zeit, das zu klären, was es denn eigentlich ist. Ich bete, dass du in den nächsten Wochen und Monaten hilfst, zu klären und Ernsthaftigkeit schenkst. Herr, wir beten für die, die abgestandenen Nöten dienen, dass du neu belebst, erfrischst, erneuerst, Vision schenkst. Für Familien, für Ehen, für die Straße, für whatever. Ich bete, dass du in dieser Phase zu uns als Gemeinde redest und uns voranbringst und uns zeigst, was dein Plan für unsere Gemeinde, für diese Stadt ist, neu. Wir haben Eindrücke, aber noch mehr Klarheit. Danke, dass du die Männer und Frauen an der Arbeit segnest, unsere Kindergottesdienstmitarbeiter, unsere Erzieher hier, unsere Lehrer, unsere Studenten, Herr, unsere Rentner, unsere Krankenschwestern und Krankenpfleger, unsere Ärzte, unsere Richter. Du weißt, wer alles da ist. Segne du. Amen. Amen.